Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wie viele Gottesdienste hast du in deinem Leben schon besucht? Ja, es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, eine solche Frage am Sonntagmorgen zu hören. Ist auch schwierig nachzurechnen, richtig? Aber gehen wir mal davon aus, im Jahr haben wir 50 Gottesdienste und wenn wir regelmäßige Gottesdienstbesucher sind, zwei entfallen vielleicht auf Urlaub und Krankheit, dann haben wir pro Jahr 50 Gottesdienste besucht. Jetzt können wir das multiplizieren, mal Jahre, die wir in die Gemeinde gehen oder einer Gemeinde angehören und dann hätten wir eigentlich so eine Zahl. Bei mir sind das locker mal 2500 Gottesdienste. Bei dir mögen es mehr sein, vielleicht sind es nicht ganz so viele. Zweite Frage, in wie vielen Gottesdiensten warst du aktiv beteiligt? Also ich meine jetzt nicht einfach, dass du nur wach da saßt und zugehört hast, sondern wo du wirklich mitgearbeitet hast, also nicht nur passiv am Gottesdienst partizipiert hast, sondern aktiv mitgemacht hast, sprich irgendwo hinten in der Technik mitgeholfen oder hier beim Kirchencafé mitgeholfen oder im Vorfeld geholfen hast, dass hier der Raum ja sauber ist und hergerichtet ist, vielleicht für die Deko gesorgt hast oder sogar auf der Bühne mitgewirkt hast. In wie vielen Gottesdiensten hast du das bereits getan? Schwierig, oder? Lässt sich kaum richtig berechnen und nachvollziehen. Aber weißt du, Bibelleser wissen, dass Gottesdienst mehr ist als nur eine Veranstaltung. Wenn wir an Gottesdienst denken, denken wir an irgendeine Veranstaltung. Doch die Bibel lehrt uns, Gottesdienst ist mehr als eine Veranstaltung. Gottesdienst ist eigentlich ein Lebensstil. Wir feiern heute Erntedank-Gottesdienst und das ist gut so. Ja? Das lässt sich hier an der Deko erkennen. Wir haben den Erntebericht gehört, haben Gott gedankt für die Ernte. Und wir wollen ganz bewusst heute Morgen einmal darüber nachdenken, dass der Dank eigentlich schon ein Gottesdienst ist. Dass eine dankbare Haltung eine gottesdienstliche Aktivität ist. Wir dienen durch Dankbarkeit Gott. Im Psalm 50, da haben wir bereits den letzten Vers gehört, im Psalm 50 heißt es, wer Dank opfert, das heißt, wer dankbar ist, der preist mich. Mit anderen Worten, das ist Anbetung, das ist Gottesdienst, wenn du ein dankbares Herz hast. Und deshalb will ich mit euch gemeinsam in den Psalm 50 heute reinschauen. Und mein Predigtthema, das ist eine gute Überschrift für diesen Psalm, der Dank als Gottesdienst. Darum soll es gehen. Wenn man sich diesen Psalm 50 etwas genauer anschaut, dann lässt sich dieser Psalm eigentlich gut in drei Abschnitte einteilen. Der erste Teil des Psalms oder dieses Liedes, in den ersten sechs Versen, da ist der Dank als Gottesdienst damit beschrieben, dass er mit Gott beginnt. Dankbarkeit beginnt mit dem Blick zu Gott, zu verstehen, wer Gott ist und wem wir unseren Dank auch schuldig sind. Also der Dank als Gottesdienst beginnt mit Gott. In den Versen 7 bis 15 beschreibt der Psalmist, der Dank als Gottesdienst ist eine dankbare Herzenshaltung, ist ein dankbares Herz. Es ist so dieser zweite Abschnitt. Und dann zum Schluss bespricht der Psalmist den Dank als Gottesdienst als einen Lebensstil. Es ist mehr als nur eine Haltung oder eine Veranstaltung. Es ist letztendlich ein Lebensstil, der Dank als Gottesdienst. Dieser Psalm 50 ist von Asaf. Asaf hat auch Lieder gedichtet. Er war zur Zeit Davids sowas wie der Musikleiter. Er war sowas wie der Verantwortliche für den Chor und für die gesamte musikalische Arbeit, die im geistlichen Sinne geleitet wurde. Und dafür war Asaf zuständig. Die meisten Psalme sind definitiv von David geschrieben. Aber auch Asaf hat zumindest 12 Lieder, also 12 Psalme geschrieben. Der erste ist Psalm 50. Er ist von Asaf gedichtet worden. Asaf ist weit über seine eigene Zeit hinaus bekannt gewesen. Zur Zeit Hiskias, also viele Jahrzehnte später, war der König Hiskia im Amt und der König Hiskia ließ die Lieder von Asaf singen. Man hat diese alten Lieder von Asaf weitergesungen. Auch später, als Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkam, so lesen wir im Buch Nehemia Kapitel 12, dass man sich an die Lieder von Asaf erinnert hat und genauso wie zur Zeit des Asafs die Lieder gesungen hat. Das heißt, diese Psalme, die wir heute in unserer Bibel finden, wurden in Israel weit über die Zeit hinaus gesungen und sie waren bekannt und wurden entsprechend auch gelesen. Der heutige Psalm, also der Psalm 50, ist in diesem Sinne dem Volk Israel bekannt gewesen. Komm, wir schauen uns diesen Psalm etwas näher an. Wir gehen mal so durch den Psalm und schauen uns die einzelnen Verse an. Der Gottesdienst als Dank beginnt mit Gott. Die ersten 6 Verse. Ein Psalm Asafs. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihm her ein mächtiges Wetter. Er, nämlich Gott, ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten will. Vers 5, hier spricht Gott persönlich. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Vers 6, und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen, denn Gott selbst ist Richter. Also wir dürfen hier beim Lesen eines solchen Psalms nicht vergessen, dass wir hier es mit hebräischer Poesie zu tun haben. Es ist schon schwer genug, aus einer Sprache in die andere zu übersetzen. Noch schwieriger ist es, wenn man die poetische Bildersprache in so einem Text hat. Man sucht nach einer vernünftigen Erklärung, beziehungsweise man braucht auch ein bisschen die Bedeutung des Ganzen, um den Text zu verstehen. Kommt, wir schauen uns das etwas an. Asaf beginnt, indem er Gott vorstellt. Gott, der Herr, der Mächtige. Hier stehen 3 Gottesnamen. El, Elohim, Yahweh. Gott hat in der Bibel über 700 Namen. Es gibt über 700 Namen, um Gott und sein Wesen zu beschreiben. Das ist eine Menge, oder? Ich meine, ich tue mich schon schwer, deinen Namen kennenzulernen, geschweige denn 700 Namen von diesem lebendigen Gott zu kennen. Vermutlich kennt keiner von uns alle 700 Namen von diesem Gott. Zum Glück haben wir nicht so viele Namen, ja, aber es wäre, wie gesagt, eine Herausforderung, mal hinzugehen und all diese Namen von Gott kennenzulernen, damit wir ihn ansprechen können mit seinen Namen. Diese 3 Namen, so sind sich eigentlich die Ausleger einig, sind die wichtigsten, die bekanntesten Namen. Also wenn man ihn als El Elohim Yahweh beschrieben hat, dann hat man im Prinzip die bekanntesten Namen von Gott erwähnt. Vielleicht hast du auch einen Doppelnamen oder vielleicht hast du sogar 3 Namen, Vornamen, und dann wird man dich meistens unter einem Vornamen besonders gut kennen. Und das ist so die Überlegung dahinter, dass Israel wusste, das ist nicht irgendein Gott, das ist unser Gott, der Gott Israels. Er ist der El Elohim Yahweh. Er spricht zu uns, er ruft uns, er lädt uns ein. In diesem Sinne stellt sich Gott vor und Israel weiß, mit wem sie es zu tun haben. Er ruft sie zusammen, vom Osten bis zum Westen. Das heißt, vom Aufgang bis zum Niedergang. Sie sollen alle kommen, wo immer sie sind. Gott lädt sie ein. Schau mal, Gott hat einen Namen. Aber nicht nur, dass er einen Namen hat. Er kennt auch deinen Namen. Und er weiß, dass du heute Morgen hier bist. Es ist kein Zufall. Vielleicht hast du heute Morgen überlegt, soll ich nicht? Und dann hast du gesagt, doch, ich fahre heute Morgen hin und du bist hier. Oder du sitzt und schaust uns gerade über Livestream zu. Schau mal, das ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Dass du hier im Gottesdienst bist oder uns zuschaust. Es ist nicht zufällig, sondern Gott ruft dich. Wir wären nicht hier, wenn Gott dich und mich nicht eingeladen hätte. Er ist der Gott, der sein Volk ruft und uns zusammenruft. Vers 2, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Was ist das denn? Ich meine, da muss man wieder so ein bisschen in die Bildersprache rein. Ja? Zion ist hier ein Platzhalter für die Hauptstadt Jerusalem. Es gibt tatsächlich in Jerusalem nach wie vor den Zionsberg. Und Zion war im Prinzip sowas wie der Berg, wo Gott Israel begegnet ist. Später wurde der Tempel gebaut, zunächst einmal gab es die Stiftshütte und Gott hatte seinem Volk gesagt, ich will einen Ort mitten unter euch haben. Gott hat schon immer die Nähe zu Menschen gesucht. Seit der Trennung aus dem Garten Eden sucht Gott einen Weg zu dir und zu mir. Und deshalb hat er seinem Volk gesagt, baut mir eine Stiftshütte, später war es der Tempel und dann im Allerheiligtum, das ist mein Ort, da will ich mich euch offenbaren, da will ich zu euch sprechen und ihr sollt erkennen, wer ich bin. Ich bin ein herrlicher Gott, der für euch sorgt. Auch uns hat sich Gott geoffenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus kam nicht nur in diese Welt, um für die Sünden zu sterben, er kam, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Als Jesus hier in dieser Welt war, war er mitten unter den Menschen. Er war da, er lebte für sie, er heilte sie, er sorgte für sie, er feierte mit ihnen. Dieser Gott ist ein nahbarer Gott. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Du kannst Gottes Herrlichkeit sehen. Auch heute kannst du Gottes Herrlichkeit sehen, indem du immer wieder hineinschaust in dieses Wort. Hier ist der redende Gott. Er ist da, er will zu dir reden. Und je mehr du dieses Wort kennst, umso besser verstehst du diesen herrlichen Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat, um für uns Menschen, für uns Sünder zu sterben. Israel hatte einen redenden Gott, immer wieder in den Propheten. Es fehlt uns die Zeit, da mal durch die Propheten zu blättern und zu schauen, wie Gott immer wieder sagt, guck, sie beten Götzen an. Sie machen sich ein Stück Holz, fallen davor nieder und beten es an. Das ist das, was heute Menschen mit Klimaschutz machen oder was weiß ich, mit irgendwelchen sportlichen Aktivitäten, wo sie denken, das ist mein Gott, sie feiern das, sie leben dafür, sie sind sogar bereit dafür zu zahlen oder wenn es sein muss, zu sterben. Für irgendwelche Ideale. Die Menschen feiern immer irgendeinen Gott. Israel sollte aber den lebendigen Gott feiern, der nicht ein toter Götze ist, der nicht ein Stück Holz war, der nicht einfach in der Natur zu finden war, sondern der im Himmel thront und diese ganze Natur gemacht hat. Dieser Gott wird sich noch einmal im Feuer zeigen. Hier heißt es in Vers 3, er kommt im Feuer und im Sturm. Immer wieder hatte Israel erlebt, wie Gott sich auch im Sturm oder im Feuer gezeigt hat. Zum Beispiel am Berg Horeb stürmte es. Und es gab immer wieder auch während der Wüstenzeit die sogenannte Feuersäule. Wenn es dunkel wurde, hat sich Gott in einer Feuersäule geoffenbart. Wenn ein Jude vors Zelt ging in der Nacht, hing die Feuersäule über dem Lager des Volkes Israel. Und jeder wusste, Gott ist da. Übrigens, nur so am Rande erwähnt, Gott wird sich nochmal im Feuer offenbaren. Lest mit mir in 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 7 und 8. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, sprich von den Gläubigen, die zum Teil durch Verfolgung gehen, Ruhe zu geben mit uns. Wann? Wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird, also bei der Wiederkunft Jesu, wenn sich der Herr Jesus offenbaren wird vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in einer Feuerflamme. Bei der Wiederkunft Jesu werden wir wieder eine Feuerflamme sehen und du, wenn du zu Jesus gehörst, wirst sehen, das ist mein Herr, das ist mein Retter. Er kommt, mich zu holen und ich gehöre zu ihm und dann werden wir gemeinsam bei Jesus sein. Hier heißt es weiter, er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten will. Gott hat eine ernste Ansprache an sein Volk. Diesmal geht es darum, dass Israel etwas verstehen soll, was sie falsch machen. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Jeder Bund im Alten Testament wurde durch ein Opfer besiegelt. Auch der Bund im Neuen Testament, das heißt, wir als Gemeinde Jesu leben in einem neuen Bund mit Gott, der geschlossen worden ist durch Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Opfer. Und deshalb müssen wir heute keine Opfer mehr bringen wie die Juden im Alten Testament, weil Jesus das endgültige Opfer für uns geworden ist. Aber nur durch diesen Bund und durch dieses Opfer können wir Teil dieses Bundes sein, weil Jesus in dieser Weise für uns sein Leben gelassen hat. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen, denn Gott selbst ist Richter. Im Neuen Testament finden wir immer wieder die Bestätigung dessen, dass Gott uns gerecht spricht. Durch Jesus Christus hast du die Gerechtigkeit in Jesus. Und deshalb ist das unser Gott, den wir hier verkündigen und den wir feiern. Wem willst du eigentlich Danke sagen für diese Ernte? Wem willst du Danke sagen für das, was in deinem Leben inzwischen passiert ist? Wem bringst du den Dank? Lern diesen Gott kennen, denn dieser Gott ist der Grund, warum wir diesen Erntedankgottesdienst feiern. Dieser Gott ist der Grund, warum wir hier zusammen sind, weil sein Sohn Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Weil wir an ihn glauben, bekommen wir Vergebung der Sünden und werden nicht in das ewige Gericht kommen, sondern werden gerecht gesprochen durch den heiligen Gott. Der Dankgottesdienst beginnt mit Gott. Gott lädt dich ein. Lange bevor wir heute Morgen in diesen Raum gekommen sind, war Gott hier. Ich höre das gelegentlich so bei Moderatoren, dass sie nach vorne kommen auf die Bühne und dann sagen, und nun wollen wir noch miteinander aufstehen und Gott einladen in unsere Mitte. Und ich denke so, wirklich? Wie willst du Gott einladen? Du willst Gott einladen in die Mitte? Also bei aller Liebe, wenn ich diesen Psalm und die Bibel richtig verstehe, lädt Gott mich ein und nicht du ihn. Er ist lange schon hier gewesen. Er war lange, bevor dieses Haus irgendwann mal eine Kirche geworden ist, war Gott hier. Gott war lange in deinem Leben, bevor du geboren wurdest. Gott ist da. Du kannst nicht Gott einladen. Gott kann nur dich einladen. Ich weiß. Da gibt es dann diesen Vers in der Offenbarung, wo es heißt, siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. Ja, und wer mir auftun wird, dann werde ich einkehren. Das heißt, am Ende habe ich ihn doch auch zu mir eingeladen. Richtig. Aber bevor du ihn einladen kannst in dein Leben, steht Gott vor deiner Tür schon und wartet auf dich. Gott lädt dich ein. Gott hat uns hier zusammengebracht. Er ist der Grund, warum wir Gottesdienste feiern. Wir feiern nicht uns selbst, wir feiern auch nicht einfach nur eine Ernte, wir feiern auch nicht den Bauer, wir sind dankbar dafür. Aber wir feiern Gott hier in dieser Mitte. Er hat uns zusammengebracht und das ist der Grund, warum wir Gottesdienste feiern, aus Dankbarkeit, dass er uns eingeladen hat in seinem Sohn Jesus Christus. Bist du dabei? Kennst du diesen lebendigen Gott? Wenn nicht, ich lade dich ein, diesen Gott kennenzulernen. Denn das, was er ist und das, was er für dich getan hat, ist so viel mehr als alles, was du in diesem Leben tun kannst oder was irgendjemand für dich tun kann. Dank als Gottesdienst beginnt mit Gott, sagt Asaf in diesem Psalm. Der Dank als Gottesdienst ist aber auch ein dankbares Herz. Lest mit mir Vers 7 weiter. Höre mein Volk, also jetzt redet Gott zu seinem Volk. Das heißt, hier ist Szenenwechsel, ja, deshalb ist das ein neuer Abschnitt. Also in diesem Lied ist jetzt die Gemeinde zusammengekommen. Die Gemeinde ist zusammen, sie stehen vor Gott und Gott spricht zu ihnen. Höre mein Volk, lass mich reden, Israel. Ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Gott stellt sich nochmal vor. Ich bin nicht irgendein Gott, sondern ich bin dein Gott. Diese persönliche Beziehung zu Israel wollte Gott hier nochmal auf den Punkt bringen. Und dann ab Vers 8, nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Opfer täglich vor mir. Ich will von deinem Hause auch keine Stiere nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Wald ist mein und die Tiere auf den 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Feld ist mein. Wenn mich hungert. Ich brauch's dir nicht zu sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also Gott klagt sein Volk Israel an. Er hat Kritik an seinem Volk und er bringt diese Kritik auf den Punkt. Er sagt, meine Kritik sind nicht eure Schlacht- oder Brandopfer. Schlachtopfer wurden im Alten Testament gebracht, um zu bekennen, dass wir schuldig sind vor Gott. Und so gab es regelmäßig diese Schlachtopfer, die zum Teil sehr blutig waren, zum Teil wurden große Tiere geopfert, als Zeichen, Gott, wir sind schuldig und wir brauchen deine Vergebung. Gib uns deine Vergebung. Schenk uns deine Gnade. Das waren die Schlachtopfer im Alten Testament, wie schon eben gesagt. Dank Jesus Christus brauchst du kein Schlachtopfer mehr zu bringen. Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Du musst nur an ihn glauben und dann bekommst du Vergebung aller Sünden. Aber in Israel wurden diese Schlachtopfer regelmäßig durchgeführt. Auch die Brandopfer, die waren noch wichtiger. Die waren täglich in der Stiftshütte, später dann am Tempel. Die wurden täglich gebracht, diese Brandopfer. Sie waren auch wichtig. Und Gott sagt, aber schau mal, die Form oder die Rituale sind nicht mein Problem. Ihr macht formell alles richtig. Rituell habe ich keine Kritik an eurem Gottesdienst. Meine Kritik ist eure Herzenshaltung. Ihr macht das alles, ohne wirklich dankbar zu sein für den lebendigen Gott. Das ist die Zusammenfassung dieses Abschnitts. Gott kritisiert also nicht die Veranstaltung, sondern er kritisiert die Herzenshaltung. Gott will keine Rituale, er will dein Herz. Vers 9. Ich will von deinem Hause die Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Gott sagt, hör mal, ich brauche kein Rinderfleisch, auch wenn das Steak so lecker ist. Aber Gott sagt, ich brauche kein Rinderfleisch zum Mittag. Ich brauche auch kein Ziegenblut. Ich will das gar nicht haben. Darum geht's gar nicht. Das sind nur Formen, die zum Ausdruck bringen, was unsere Beziehung zueinander ist. Aber er sagt auch, vergiss nicht, alles Wild im Wald ist mein und die Tiere auf 1000 Berge. Also, weißt du, hast du heute Morgen gedacht, du hast Gott eine Spende gegeben? Das gehört Gott. Ja, das ist so ungefähr, wenn so ein fünfjähriges Kind zum Vater kommt und sagt, Papa, kann ich ein bisschen Geld haben? Der Vater gibt ihm 10 Euro und dann fährt er zum Geschäft oder läuft irgendwo hin und holt ein Geschenk für dich. Und dann bringt er dir so ein Geschenk und denkt, ja, habe ich ja selber bezahlt. Ja? Ich habe dir das Geld dafür auch gegeben. Aber es ist natürlich schön, nicht wahr? Ist ja schön, dass ein Kind in dem Alter schon so weit denkt, dass er dir etwas schenken will. Aber er hat nichts. Er kann dir nichts schenken. Es ist alles von dir. Und genau das ist Gottes Haltung. Er sagt, sag mal, ihr bildet euch ein, ihr tut mir einen Gefallen. Ich brauche von euch diese Wohlgefälligkeit nicht. Das ist nicht, worauf ich es abgezielt habe. Zumal es gehört mir eh. Du denkst aber, ich habe schwer gearbeitet und habe endlich mal gespart. Ja, aber wer hat dir die Gesundheit für die Arbeit gegeben? Wer hat dir die Möglichkeit gegeben, diesen Job zu machen? Am Ende fließt alles zurück zu Gott. Gott sagt, und außerdem, ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt und auf dem Feld ist mein. Gott sagt, ich kenne alle Tiere. Ich habe mir einfach die Mühe gemacht, ein bisschen recherchiert. Allein in Europa haben wir über 500 Arten von Vögeln. Ich sagte zu meiner Frau mal wieder, ich liebe Vögel, ich beobachte sie super gerne, ja. Aber ich kenne sie nicht, weißt du, ich kenne so Taube, Spatz, das kriege ich nur so gerade hin, ja. Aber sobald das ein bisschen komplizierter wird, dann sage ich, oh, was ist das denn für ein Vogel, ne? Also ich meine jetzt nicht die Menschen, sondern die Vögel tatsächlich, ne? meine Frau und ich waren im Februar in Australien. Wir waren so fasziniert von dieser Vielfalt an Vögeln. Das sind Vögel, die wir noch nie im Leben so gesehen hatten. Es ist so faszinierend. Und Gott sagt, ich kenne sie, ich habe sie alle gemacht. Sie kommen von mir. Der ist nicht erstaunt, einmal, oh, was ist denn hier, was fliegt denn hier rum? Sondern Gott kennt sie. Gott kennt die gesamte Tierwelt. Sie gehört ihm. Und es hungert ihn auch nicht danach, sondern er wartet auf meine Herzenshaltung. Er wartet, dass ich aus Dank einen Gottesdienst feiere. Stell dir vor, ich bringe meiner Frau jeden Tag Blumen nach Hause. Und eines Tages kommt die Frau, meine liebe Frau, auf die Idee, mich zu fragen, warum machst du das eigentlich? Und dann sage ich zu ihr, du, das habe ich in einem Ehebuch gelesen. Und da heißt es, gute Männer bringen jeden Tag Blumen nach Hause. Und damit ich als guter Mann auffalle, habe ich gedacht, ich bringe einfach jeden Tag Blumen nach Hause. Also sorry, meine Frau wird sich für sowas bedanken, wirklich. Sie will nicht einfach nur, dass ich dadurch als guter Mann auffalle. Und deshalb bringe ich Blumen nach Hause. Sie will bestenfalls Blumen von mir, weil ich sie schätze, weil ich ihr dankbar bin, weil ich sie liebe. Das ist der Grund, warum ich Blumen nach Hause bringen sollte, oder? Es geht doch nicht einfach nur um ein Ritual nach dem Motto, damit das gut aussieht nach außen. Das kann es doch nicht sein. Und das, was in deiner Beziehung so gelebt werden sollte, das gilt in der Beziehung zu Gott erst recht. Gott will von dir keine Rituale. Er will nicht, dass du einfach jeden Sonntag nur hier in dem Gottesdienst sitzt, dass du irgendwie eine Taufbescheinigung, eine Mitgliedschaftsbescheinigung hast, dass du irgendeinen Dienst tust, dass du regelmäßig spendest. Das ist alles gut, aber darum geht's Gott nicht. Gott geht es nicht um deine Tat, sondern es geht um dein Herz. Warum machst du es? Und deshalb meine Frage nochmal, warum sitzt du heute Morgen hier? Warum sind wir hier? Vielleicht sagst du, ja, Gewohnheit. Meine Frau hat gesagt, komm, wir gehen mal wieder. Oder vielleicht sagst du, ja, weißt du, ich bin Familienvater. Ich möchte, dass meine Kinder auch sehen, ja, dass das wichtig ist, sonntags in die Kirche zu gehen. Vielleicht bist du auch hier, weil du ein paar Freunde treffen willst, weil du wartest schon auf das Kirchencafé nach dem Motto, wann kommt's endlich, ja? Und du willst hier vielleicht nochmal das ein oder andere Gespräch führen. Vielleicht bist du auch hier, weil du sagst, ja gut, das ist der Sonntag, wo ich meinen Dienst mache. So wie ich das jetzt hier auch gerade schiebe, ja? So nach dem Motto, ich muss hier am Sonntag sein, also bin ich gekommen. Verstehst du? Das mag alles okay sein, aber es ist nicht genug. Gott ist daran nicht interessiert. Es geht ihm nicht um die Form. Die Form ist nicht unwichtig. Aber es geht ihm nicht um die Form. Es geht ihm um dein Herz. Er fragt dich, warum bist du ein Kind Gottes? Warum bist du heute hier? Warum tust du etwas oder warum tust du etwas nicht? Gott möchte dein Herz haben. Und aus dieser Herzenshaltung heraus sollst du handeln. Denn schau, was hier in Vers 14 steht. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Diesen Vers 15, den habe ich bereits in der Kinder, Stunde kennengelernt. Also als ich hier mal als Kind in den Kindergottesdienst ging, haben wir diesen Vers, Psalm 50, Vers 15, kennengelernt als Notrufnummer Gottes. Ja, einige nicken, gleiche Kinderstunde, das heißt, ja, man hat quasi diesen Vers. Gottes Notrufnummer heißt Psalm 50, Vers 15. Ich habe irgendwann verstanden, ich habe den Vers falsch auswendig gelernt. Ich hatte diesen Vers in der Weise auswendig gelernt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wo ist der Fehler? Schön, ihr wart im ersten Gottesdienst. Nein, ihr habt gut aufgepasst. Genau, dieser Vers beginnt nicht mit rufe mich an in der Not, sondern er beginnt mit dem Wort und rufe mich an. Jetzt sagst du, ja und? Was soll dieses und? Ja, langsam. In der deutschen Grammatik ist und ein Bindewort. Wir bleiben mal bei der deutschen Bezeichnung. Ein Bindewort ist etwas, was zwei Aussagen verbindet, richtig? Das heißt, hier gehört eine Aussage mit der anderen zusammen. Das eine und das andere gehört zusammen. Was gehört denn hier zusammen? Naja, Vers 14 und 15. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. Weißt du, wie viele Menschen einfach nur Gott als Notrufnummer haben wollen? Nach dem Motto, solange es gut geht, komme ich alleine klar. Da bin ich auch ohne Gott unterwegs und vielleicht bin ich sogar auch auf mich selber stolz und brauche auch keinem anderen zu danken. Aber wenn ich in Not bin, dann brauche ich ihn. Und dann hängen da diese Transparente wie, wo ist Gott und warum lässt Gott Leid in dieser Welt zu? Diese Fragen sind übrigens alle berechtigt. Absolut. Und weißt du, Gott hat auch Antworten darauf. In seinem Wort gibt er Antworten. Aber das Problem von ganz vielen Menschen da draußen, vielleicht auch hier im Raum, ist, dass wir glauben, dass wir ohne Gott unser Leben meistern können. Aber wenn es dann eng wird, dann rufen wir ihn an. Weißt du, und dieser große Gott da oben, der so voller Liebe auf mich und auf dich herabschaut, der lässt sich tatsächlich auch oft darauf ein. Der hilft dir einfach in der Not, obwohl du ihm bis jetzt noch nie Danke gesagt hast. Oder zumindest zu wenig Danke gesagt hast. Weißt du, das beschämt mich persönlich immer wieder, weil ich immer wieder entdecke, der ist so viel großzügiger. Ich vergesse so oft, ihm meinen Dank zu bringen. Ich handle oft einfach nur aus Routine oder aus einer gewissen Tradition heraus, ohne mir bewusst zu werden, warum mache ich das hier gerade? Ist das wirklich die Antwort eines dankbaren Herzens? Das ist, wonach Gott sucht. Deshalb feiern wir Erntedank-Gottesdienst. Bei aller Liebe, Erntedank darf doch nicht einfach nur eine Veranstaltung sein. Das muss eine Haltung sein, die uns durchs ganze Jahr begleitet. Deshalb sprechen wir das Tischgebet, weil wir dankbar sein wollen. Das ist doch nicht einfach nur ein Ritual, damit wir alle gemeinsam gleichzeitig losessen, sondern es ist bewusstes Hinschauen zu dem, dem wir allen Dank schuldig sind. Dieser heilige Gott, der dich und mich gemacht hat, der in seinem Sohn Jesus Christus alles für uns gegeben hat, dieser Gott erwartet von dir eine dankbare Herzenshaltung. Und dann ist der Dank ein Gottesdienst, weil wir die richtige Haltung dazu haben. Selbst im Neuen Testament, in Hebräer 13, Vers 15 heißt es, so lasst uns nun durch ihn, Gott alle Zeit, nämlich Jesus Christus, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn du dich zu Jesus Christus bekennst, dann dankst du ihm dafür und du bekennst ihn dort, wo man dich danach fragt, warum du an Gott glaubst und warum du in eine Gemeinde gehst und warum du einen Dienst tust. Wir tun's aus Dankbarkeit. Gott sucht nicht unsere Leistung, er sucht unser Herz. Darum ist der Gottesdienst keine Dienstleistung, sondern es ist eine Antwort eines dankbaren Herzens. Also, der Dank als Gottesdienst beginnt mit Gott. Gott lädt uns ein, Gott stellt sich uns vor. Der Dank als Gottesdienst ist ein dankbares Herz. Und das dritte und letzte ist, der Dank als Gottesdienst ist ein Lebensstil. Das ist nicht nur eine Haltung, sondern es ist letztendlich auch eine Handlung. Es ist letztendlich auch ein Lebensstil. Lest mit mir die letzten Verse. Aber zum Gottlosen spricht Gott. Aufgepasst. Wer sind denn die Gottlosen hier? Das sind nicht die Heiden da draußen, sondern er hat ja sein Volk Israel zusammengerufen. Und hier steht vor ihm die versammelte Volksgemeinschaft Israel und Gott sagt, hier sind Gottlose unter uns. Es gibt Menschen, die zwar zum Volk Israel gehören, aber mit Gott keine Gemeinschaft, keinen Kontakt haben. Er beschreibt sie folgendermaßen. Er sagt, was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Das heißt, die kannten die Gebote. Sie haben vermutlich auch die Gebote zitiert, wenn es drauf ankam. Vielleicht haben sie sogar ihren Kindern oder ihren Nachbarn diese Gebote vorgetragen. Aber Gott sagt, Moment, einfach nur ein paar Bibelverse auswendig zu kennen, das ist noch keine Beziehung zu Gott. Das ist auch noch kein Gottesdienst. Sondern schau mal, was du eigentlich tust, sagt Gott. Da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest wieder deinen Bruder, deiner Mutter, Sohn, verleumdest du. Das tust du alles und ich schweige. Da meinst du, ich sei so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und kein Retter ist da. Vers 23. Wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Schau mal, Gott sagt, es geht doch nicht nur darum, dass du ein paar Verse oder ein paar Gebote kennst, sondern es geht darum, ob du diese Gebote hältst. Nicht nur, ob du sie weißt, sondern ob du sie tust. Der Gottlose wird nicht erkannt, ob der regelmäßig im Gottesdienst sitzt oder nicht, sondern der Gottlose wird daran erkannt, wie er lebt. Und da gab es zu viele Menschen, auch im Volk Israel, die gedacht haben, es reicht, wenn ich einfach nur weiß, dass es die 5 Bücher Mose gibt, dass ich die 10 Gebote vielleicht auswendig kenne. Aber im Alltag haben sie genau das Gegenteil getan. Sie haben gelogen, sie haben betrogen, sie haben Gottes Gebote nicht gehalten. Schau mal, ob du ein Christ bist, das wird doch nicht daran sichtbar, ob du hier in die Gemeinde gehst. Es ist gut, dass ein Christ zum Gottesdienst kommt, aber daran macht sich kein Christ mehr. Sein Christsein wird erkannt, ob du das im Alltag lebst. Hier feiern wir den Gottesdienst, aber im Alltag leben wir den Gottesdienst. Deswegen, nach dem gefeierten Gottesdienst kommt der gelebte Gottesdienst. Das ist, was Gott von dir erwartet. Ein dankbares Herz macht sich im Alltag sichtbar. Ich lebe aus Dankbarkeit für Gott. Ich halte Gottes Gebote, weil ich weiß, dass das gut für mich ist. Das ist, worauf Gott hier sein Volk hinweist. Und das ist das, was Gott von uns verlangt. Ein Landstreicher lief so durch die Stadt und sah eine Kirchentür offen. Und er dachte, da gehe ich mal rein. Was er nicht wusste, ist, dass sich in dieser Kirche die High Society traf, also die gehobene Gesellschaft. Und er ging in den Gottesdienst rein, setzte sich hin und er merkte, dass er nicht wirklich willkommen ist. Also die Plätze um ihn herum blieben leer. Auch so, wie der Gottesdienst insgesamt verlief, die Liturgie, das war ihm alles fremd. Und er passte nicht wirklich in diese Gottesdienstatmosphäre und zu den Gottesdienstbesuchern. Am Ende des Gottesdienstes verabschiedeten sich die Gottesdienstbesucher von ihrem Pastor an der Tür. Und der Landstreicher kam dann eben auch an dem Pastor vorbei. Der Pastor schaute ihn von oben bis unten an, musterte ihn und sagte, guter Mann, Sie sind zum ersten Mal hier, oder? Der Landstreicher sagte, ja, ich bin rein zufällig hier durch die Stadt gelaufen, habe die Kirchentür offen gesehen und bin reingekommen. Der Pastor sagte, ja, das ist okay, aber wenn du das nächste Mal wiederkommst, frag bitte Gott, wie man sich anzieht, wenn man in unsere Kirche kommt. Der Landstreicher bedankte sich und zog seines Weges. Einige Wochen später saß er wieder im Gottesdienst. Natürlich nicht in neuen Klamotten, denn er hatte gar keine. Er roch auch nicht besser, im Gegenteil. Er hatte sich in der Zwischenzeit noch nicht gewaschen und entsprechend, wie beim letzten Mal auch, waren die Plätze um ihn herum alle leer. Niemand sprach mit ihm, er konnte der Liturgie nicht wirklich folgen und so saß er relativ verloren in diesem Gottesdienst. Am Ende des Gottesdienstes, wie immer, verabschiedeten sich alle Leute vom Pastor und der Landstreicher stand in der gleichen Schlange und dann kam er vor den Pastor und der Pastor sagte, ach, guter Mann, Sie sind wiedergekommen. Der Mann sagte, ja, ich dachte, ich komme nochmal zu Ihnen. Er sagte, ja, es ist gut, aber haben Sie vergessen, was ich Ihnen gesagt hatte beim letzten Mal? Nein, sagt der Landstreicher, Sie haben zu mir gesagt, ich soll Gott fragen, wie man sich anzieht, wenn man zu euch in den Gottesdienst kommt. Dann sagt der Pastor, ja und, haben Sie Gott gefragt? Sagte der Landstreicher, ja, ich habe das gemacht. Ja, jetzt war der Pastor dran, ihm eine Gegenfrage zu stellen. Er sagte, ja und, was hat Gott Ihnen gesagt? Der Landstreicher sagt, Gott hat zu mir gesagt, er weiß nicht, wie man sich bei euch anzieht, er war noch nie bei euch. Schau mal, vermutlich ist das nur eine Anekdote, okay? Aber was ich dir damit sagen möchte, ist dies. Es geht doch nicht, dass wir einfach nur formal alles richtig machen. Es geht doch nicht, dass wir einfach nur etwas machen, was so aussieht, als wäre das ein Gottesdienst. Verstehst du? Viele Kirchen und leider auch andere Religionen haben sich damit zufrieden gegeben, dass man einfach nur ein paar Rituale einhält. Nach dem Motto, sei regelmäßig in der Beichte, zünde ab und zu eine Kerze an, ja, bete ab und zu mal zu einer Ikone oder was weiß ich. Dass man einfach irgendwelche Rituale hält und dann denkt man, das wäre schon ein frommes Leben. Frommes Leben sieht ganz sicher nicht so aus, dass ich einfach nur ein paar Rituale halte, sondern dass ich im Alltag das tue, was Gott in seinem Wort mir sagt. Das ist Bibeltreue. Nicht, dass ich weiß und dass ich daran glaube, was hier drin steht, sondern dass ich das tue. Und deshalb ist der Dank ein Gottesdienst. Und zwar nicht nur eine Veranstaltung, sondern ein Lebensstil. Das ist nicht, was Heinrich Derksen oder die Evangelische Freikirche in Köln sagt, sondern das ist das, was Psalm 50 und was Gottes Wort uns sagt. Gottesdienst ist eine Haltung und ein Lebensstil. Und dazu möchten wir dich einladen. Dazu möchten wir dich einladen. Wir laden dich ein, wenn du Gott noch nicht kennst, ihn heute hier kennenzulernen. Er hat so viel. Er hat alles für dich getan. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um für die Sünden der Welt zu sterben. Dieser Gott liebt dich. Kannst du das sehen? Kannst du das verstehen? Willst du wirklich dieses Angebot heute hier ausschlagen? Diesem Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Ich lade dich ein, lern diesen Gott hier heute kennen. Ich lade dich ein, neu diesen Gott zu verstehen und kennenzulernen, wenn du ein Christ bist. Entdecke wieder neu, wie groß Gottes Gnade ist. Was für ein gerechter und heiliger Gott, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Das ist Grund, dankbar zu sein. Also es beginnt mit Gott. Der Dank als Gottesdienst beginnt mit Gott. Ich lade dich ein, dein Herz zu prüfen. Zu fragen, warum lebe ich als Christ? Warum bin ich Christ? Warum tue ich das als Christ oder tue ich das nicht als Christ? Prüf dein Herz. Ist das wirklich eine Haltung, eine Herzenshaltung? Oder ist es einfach nur noch eine fromme Fassade nach dem Motto, ich möchte nichts falsch machen, ich tue das einfach nur noch, weil ich so gewohnt bin oder ein Ritual ist. Ich lade dich ein, dass du ganz neu dich fragst, lebe ich wirklich das, was ich anderen erzähle oder das, was ich bekenne? Es geht nicht nur um ein Bekenntnis, es geht um einen Lebensstil. Man erkennt daran, ob du wirklich Jesus folgst, wie du im Alltag lebst. Mir hat vor vielen, vielen Jahren hier mal ein junger Mann in der Gemeinde gesagt, hat mich sehr betroffen gemacht, hat zu mir gesagt, Heinrich, wenn du wüsstest, wie mein Vater sich auf dem Parkplatz benimmt, wenn die Autotür zugeht in unserem Auto, dann würdest du ihn nicht so in der Gemeinde hier feiern. Es hat mir so wehgetan, zu wissen, dass es Menschen gibt, die glauben, es reicht, wenn die äußere Fassade stimmt. Aber ihr Lebensstil stimmt nicht mit dem überein, wozu wir eigentlich bestimmt sind, aus Dankbarkeit für diesen Gott zu leben. Ich hoffe, dass dieser Erntedankgottesdienst uns neu motiviert, auf diese Weise unseren Dank als Gottesdienst zu leben. Und als Antwort lade ich ein, dass wir dieses Lied nochmal singen, das wir vorhin gesungen haben, Danke Jesus. Dass wir einfach als Antwort auf Gottes Wort hier nochmal sagen, Danke Jesus. Es sollte von Herzen kommen und es sollte uns zu einer Lebenshaltung bringen, dass wir das leben, was wir hier lernen. Amen.